Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch?
Sämtliche Informationen über Telefonbuch, Automiete, Flüge buche ich auch übers Internet.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, neue technische Möglichkeiten faszinieren nicht nur junge Menschen. Auch ich habe Freude daran.
Fragen und Antworten zum Thema hat unsere Internetredaktion zusammengestellt, wie immer unter tagesschau.de.
Ich gehe nur da rein, wenn ich irgendwas Bestimmtes suche.
Nennen Sie doch mal ein paar verschiedene Browser, die es gibt.
Browser. Was sind jetzt nochmal Browser?
Ich weiß nur, dass es Leute gibt, die da so ein Programm entwickelt haben, womit man mit einzelnen Fundwörtern dann was finden kann. Aber ich mache das nie.
Nein, bitte noch nicht herunterfahren. Wir fahren doch gerade erst hoch. Und ja, lieber Homer Simpson, es gibt den Blödsinn noch, das Internet. Die meisten in Deutschland, über 60% der über 14-Jährigen, sind zumindest gelegentlich online. Und das Internet hält immer stärker Einzug in den Alltag der Nutzer, wird mobiler und auch über Handys nutzbar. Vieles geht außerhalb des Internets nur noch mühsam oder gar nicht mehr. Bahnkarten kaufen, beruflich vorankommen, Freundschaften pflegen, kommunizieren, also leben. Tatsächlich problemlos ohne Internet leben, das tun immer weniger Menschen. Ein Leben ohne Netz, möglich, aber sinnlos, fragen wir deswegen heute. Denn wir brauchen das Netz rund um die Uhr oder glauben das wenigstens. Und deswegen haben wir es jetzt schon auf dem Mobiltelefon. Und weil das Internet überall ist, 24 Stunden verfügbar, kommt es auf der Cebit kaum noch vor. Da beißt sich die Katze in den Schwanz auf der weltgrößten Computermesse, die gestern eröffnet wurde. Warum soll man das Internet ausstellen, wenn es überall ist, sich selbst pausenlos ausstellt? Vor einigen Jahren haben viele, auch wir, das so nicht für möglich gehalten, dass dieses Internet und das daran hängende World Wide Web die Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten und damit unser Leben so entscheidend verändern werden. Zum Beispiel die Kollegen der Sendung Meridian 1996. Die Kollegin Birgit Kolkmann interviewte da 1996 Heinz Grüne vom Institut für Markt- und Wirkungsanalysen zur Frage, wird das Internet zum Massenmedium werden?
Zunächst mal muss man natürlich sagen, Massenmedium ist ja ein sehr hoher Anspruch. Ne? Das heißt also, dass sehr viele, wenn nicht die meisten Menschen, regelmäßig, wenn nicht täglich, auf ein Medium zugreifen, wie es zum Beispiel die Tageszeitung ist oder das Fernsehen. Da ist es ganz klar, handelt es sich um Massenmedium. Hier haben wir es ja zunächst mal schon rein durch die Technik mit einer sehr starken Beschränkung zu tun, dass also nur diejenigen, die einen Computer haben und ein Modem haben, also überhaupt auf die Netze zugreifen können. Es gibt aber auch aus psychologischer Sicht durchaus bedenkenswerte Momente, die zum Beispiel auch in die Richtung gehen, dass man ja da zum Beispiel kein Programm geboten bekommt, sondern man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes aktiv mit diesem Medium beschäftigen.
Ja, und wie geht es nun weiter, dieses einsame Geschäft vor dem PC? Was bringt es dann wirklich?
Was im Moment in den Netzen drin ist, ist natürlich einiges im Argen, weil noch gar nicht so viel Nützliches drinsteht. Man muss schon wirklich ganz gezielte Interessen entwickeln, wie wir sie natürlich vor allen Dingen bei Leuten vorfinden, die zum Beispiel sehr ausgefallene Hobbys haben. Ja, also wenn sie zum Beispiel der Sammler einer bestimmten Zierfischsorte sind und sie wissen, also in der ganzen Bundesrepublik, da gibt es nur noch wenige von ihrer Couleur, dann sind sie natürlich froh, wenn sie sowas wie ein Forum haben, wenn sie sowas wie einen Treffpunkt haben im Internet und in einem Online-Dienst und sich dann mit anderen austauschen.
So zu hören war das bei den Kollegen von Meridian 1996, als das Internet noch nicht so präsent war wie heute, zugegeben. Es war ja auch langsamer und umständlicher damals. Da hielt man das alles also nicht so für wahrscheinlich, was jetzt passiert ist. Ich erinnere mich auch noch an eine lange Redaktionssitzung bei der Jugendsendung Radio Unfrisiert, in der wir versuchten zu begreifen, was da auf uns zukommt und was dieses digitale Netz, das seine Ursprünge in Militär und Forschung hat, für unseren Alltag mal bedeuten könnte. Und wir haben dem Kollegen nicht geglaubt, der gesagt hat, das wird unser ganzes Leben verändern. Für die heute Jungen stellt sich diese Frage nicht mehr. Sie wachsen mit der Online-Welt auf und sind Digital Natives, kennen die digitale Welt von Kindesbeinen an und bewegen sich dementsprechend selbstverständlich darin, genau wie Tom und Daniel.
Also mein Tag beginnt so, Als erstes heute mit dem Gang zur Kaffeemaschine. Dort mache ich mir einen Kaffee und während der dort dann sozusagen wurzelt, klappe ich mein Notebook auf und lese als erstes E-Mails. Und während die runterladen, gucke ich aber auch schon mal bei Facebook, was sich da über Nacht getan hat. Wer hat eine Freundschaftsanfrage gestellt? Wer hat mir eine Seite vorgeschlagen oder eine Kurznachricht geschickt? Das ist das Erste, was ich mache. Und während ich dann auch Kaffee trinke, gucke ich dann schnell in meinen RSS-Reader, was die anderen Seiten, Blogs oder Nachrichtenangebote über Nacht so geschrieben haben und verschaffe mir so einen ersten Überblick. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann schalte ich auch das Radio ein und mache mich sozusagen fertig für den Tag. Das Internet begleitet mich sozusagen den ganzen Tag. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, zwischendrin mal angenommen, ich bin zu Hause am Wochenende und koche nur was für mich alleine, dann mache ich nicht dazu den Fernseher an, sondern dann gucke mal, was gibt es denn bei YouTube Neues oder was habe ich vielleicht per E-Mails einen Link geschickt.
Es gibt so Augenblicke, da spüre ich schon fast so gewisse Abhängigkeitsfaktoren, ja. Aber es stört mich dann nicht. Ich denke irgendwie, es gehört jetzt dazu. Es ist eine andere, es ist eine neue Zeit und ich sehe eher die Chancen. Ich habe keine Angst davor. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie an Lebensqualität verliere. Ich habe mir diese Frage mal gestellt. Aber ich finde, mein Leben ist durch Social Media deutlich bereichert worden. Ich gucke dafür zum Beispiel deutlich weniger Fernsehen, als ich das früher mal gemacht habe.
Ich glaube, dass das Internet Distanzen abschafft. Also ich habe wirklich noch viel Kontakt zu Leuten, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich weiß aber trotzdem so ungefähr, was sie gerade machen, wo sie sich rumtreiben und dass man dann noch so gefühlt eine Nähe hat und dann ist die Hürde, dann doch wieder in den Kontakt zu treten, viel geringer.
Also es ist sicherlich ganz offen gesprochen auch ein Stück Selbstdarstellung, andere zu informieren auch, was ich gerade mache, wo ich gerade bin. Das ist dann für mich nochmal ein zusätzlicher Anreiz, natürlich auch die anderen über diese Kanäle auf dem Laufenden zu halten, wo ich gerade unterwegs bin, aber natürlich auch mit denen in direkten Kontakt zu treten.
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Möglichkeiten des Netzwerkens im Internet es einem viel einfacher machen, mit Leuten Kontakt zu halten und dass das natürlich auch eine gewisse Quantität hält. Und man muss natürlich auch aufpassen, was es dann für eine Qualität diese Kontakte haben. Da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen drum kümmern.
So leben also Digital Natives. Stefan Fries hat mit Tom und Daniel gesprochen. Ein Digital Immigrant, also jemand wie ich, der erst im Laufe des Erwachsenenalters mit der digitalen Welt in Berührung kam, hat da mehr Hemmungen, Fragezeichen, vielleicht auch Bedenken im Umgang mit den digitalen Welten. Ulrike Wagner, Leiterin des Arbeitsbereichs Forschung und stellvertretende Direktorin des JFF, des Instituts für Medienpädagogik in München. Guten Tag.
Guten Tag.
Es wird ja häufig gewarnt, Vorsicht, ihr hinterlasst Informationen, ihr hinterlasst Spuren bei der Nutzung des Internets, bei verschiedenen Anwendungen. Schauen wir mal zuerst auf die positiven Seiten. Welche Fertigkeiten lernt man denn? Welche Chancen bietet das Internet auch?
Naja, zum einen ist es so, dass wir aus unseren Studien wissen, dass sich hier die Jugendlichen erstmal an ihr direktes soziales Umfeld wenden. Also wir sehen hier sehr deutlich, dass sie ihre Kontakte sehr intensiv pflegen über diese Netzwerke, möglicherweise auch genau sich diese Räume suchen, die ihnen in ihrem realen oder in ihrem Offline-Leben die da fehlen, und hier suchen sie erstmal den Austausch und auch die Zugehörigkeit, und insofern sind sie natürlich auch mit diesem Wunsch, sich zugehörig zu fühlen, entwickeln sie hier neue Fähigkeiten auch in der Kommunikation mit anderen.
Das heißt aber, sie beziehen sich erstmal auf das soziale Umfeld, was es real gibt.
Ja, das wird ganz deutlich in einer unserer Studien, die wir durchgeführt haben, wo wir Hauptschüler und Hauptschülerinnen befragt haben, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kam. Also zunächst ist es das direkte soziale Umfeld, der Freundeskreis oder die Peer Group, wie wir als Jugendforscher und Jugendforscherinnen dazu sagen, zu der sich diese Jugendlichen in Beziehung setzen. Erst danach kommt eigentlich die Kontaktsuche nach potenziell neuen Beziehungen oder auch natürlich sind Fremde auch faszinierend, aber primär ist es das direkte Umfeld, der Freundeskreis oder erweiterte Bekanntenkreis, der erstmal eine Rolle spielt oder eine wichtige Rolle spielt.
Das heißt, sie lernen auf einer anderen Ebene mit denselben Menschen zu kommunizieren, mit denen sie sonst auch zu tun haben, oder vielleicht auch sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten. Was noch sind Fähigkeiten oder vielleicht auch Bedürfnisse, die das Internet dann befriedigt?
Erstmal Bedürfnisse. Zum einen finden die Jugendlichen hier neue Räume, sich auch Rat und Hilfe zu suchen. Also sie wenden sich mit ganz konkreten Fragen auch an ihre virtuelle Peer Group und suchen sich so online die Experten und Expertinnen, die ihnen dann auch zur Seite stehen. Sei es, wenn es darum geht, hey, ich habe da meine Frage, möchte gerne ein Video schneiden, wie geht das, kannst du mich da unterstützen? Bis dahin, dass man auch sich auf die Suche begibt nach Hilfe bei Hausaufgaben, wie uns das eine Schülerin sehr eindringlich geschildert hat, die zum Beispiel über ICQ sich auch von ihren Cousinen mal bei den Hausaufgaben helfen lässt.
Ist das noch ein versteckter Raum oder also im Sinne von auch vor den Eltern versteckt oder ein eigener Raum, den man da nutzt als Jugendlicher?
Ja, auf alle Fälle. Also es hat auch mit die Faszination dieser virtuellen Welten hängt natürlich auch für die Jugendlichen ganz eng damit zusammen, dass sie natürlich auch ein Stück Abgrenzung von den Erwachsenen suchen und da natürlich auch finden. Bei vielen Erwachsenen ist es eben so, wie Sie es eingangs erwähnt hatten, die fühlen sich selber als Digital Immigrants, fühlen sich einfach nicht so fit und haben da eher Scheu, sich auch damit zu beschäftigen. Und von daher finden da die Jugendlichen eigentlich die Räume, die ihnen vielleicht in ihrem direkten Umfeld fehlen, sich auch mal unter sich auszutauschen. Auch das gehört ja ganz zentral zum Aufwachsen oder zum Reinwachsen in die Erwachsenenwelt auch dazu, sich seine eigenen Räume auch suchen zu können und die auch zu finden.
Aber Frau Wagner, das unter sich verändert sich ja auch ein bisschen durch diese Art der Kommunikation. Viele Jugendliche sind in den sozialen Netzwerken, in SchülerVZ oder Facebook und da kann man ja unzählige Freunde einladen, in Anführungsstrich. Ich glaube, es gibt so eine Grenze bei 150 Freunden. Ist das denn ein anderer Freundschaftsbegriff, der dadurch auch entsteht?
Also man muss hier erstmal ganz klar sagen, diese Communities oder Social Networks setzen ganz klar einen Rahmen und setzen auch Begrifflichkeiten. Und da ist eben die Freunde und die Freundschaftsanfragen und das Freundschaftsannehmen übernehmen die Jugendlichen in ihren Wortschatz. Und es hat auch ein Stück mit Selbstpräsentation oder Selbstdarstellung dann zu tun oder ist auch ein bisschen Prestige, wenn ich sagen kann, ich habe 150 Freunde und du hast nur 40. Aber man muss auch ganz klar sagen, nach unseren Ergebnissen, auch unserer Studien, die weisen eigentlich übereinstimmend darauf hin, dass die Jugendlichen dann sehr klar unterscheiden. Und noch immer ist die beste Freundin, der beste Freund das Allerwichtigste, mit dem man auch nie nur sich online treffen würde, sondern da gibt es ganz klare Grenzsetzungen, wo die Jugendlichen dann sagen, mit den und den Themen, wo es wirklich um Liebeskummer oder Ähnliches geht, das bespreche ich dann mit der besten Freundin nach wie vor persönlich und am besten face-to-face und im direkten Kontakt und nicht über das soziale Netzwerk, wo vielleicht auch noch andere dann meine Postings oder so etwas lesen.
Mhm. Das heißt, es gibt dann solche Freunde und solche Freunde, ja. Aber sind denn den Jugendlichen diese Gefahren, die dann die Digital Immigrant Eltern predigen, tatsächlich auch präsent? Gehen sie verantwortungsvoll mit den Inhalten um, die sie da reinsetzen?
Wenn wir uns anschauen, wir haben eine ausführliche Analyse auch von Internetplattformen gemacht, auch von Material, das die Jugendlichen da einstellen. Da muss man schon auch dann gerade als Medienpädagogin kommen, da dann schon die Bedenken, wie sich Jugendliche da auch darstellen und welche Informationen sie auch von sich preisgeben. Hier ist schon so, dass sie eigentlich die Regeln wissen, was sie tun sollen, was sie dürfen in diesen virtuellen Netzwerken. Und sie sind auch sehr geschickt darin, es auch den Erwachsenen dann zu erzählen. Nur sie halten sich leider selber nicht immer dran, weil einfach diese Plattformen auch hohen Aufforderungscharakter haben. Man kann eben nur auch wirklich ernsthaft präsent sein oder mit viel Engagement präsent sein, wenn man auch viel von sich preisgibt. Und hier, kann es dann durchaus auch mal kritisch werden, indem Jugendliche einfach von sich zu viel von sich preisgeben.
Also da sollte man doch nochmal über die Schulter gucken. Ulrike Wagner, Leiterin des Arbeitsbereichs Forschung und stellvertretende Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in München. Vielen Dank. So verändern also soziale Netzwerke das Leben und sie sind im Leben vieler, vor allem Jüngeren, wie das täglich Brot. Kein Tag offline, keine Stunde ohne die Mails zu checken, kein Ausflug ohne in Facebook darüber zu berichten. Ein Leben ohne Netz, möglich aber sinnlos, fragen wir in der Tag in hr2 Kultur. 71% aller deutschen Internetnutzer sind täglich online. Richard Gutjahr vom Bayerischen Rundfunk lebte genau so und startete dann einen Selbstversuch, eine Woche offline. Geht das noch? Seine Erfahrungen werden wir an verschiedenen Stellen der Sendung heute wiedergeben. So ging es ihm am Anfang.
Meinen ersten Computer hatte ich mit 10. Mein erstes Handy mit Anfang 20. Und seitdem es Internet gibt, bin ich online.
Mein Handy, Telefon und SMS, Internet, Terminkalender. Der Computer. 6 bis 8 Stunden sitze ich davor, jeden Tag. Mehr als ich schlafe. Ab heute bin ich offline. Erlaubt ist nur noch Festnetz.
So, und jetzt soll ich recherchieren. Zum Thema krank durch Handy und Internet.
Normalerweise würde ich jetzt erstmal ins Internet gehen. Aber ich darf ja nicht googeln. Zum Glück haben wir noch ein richtiges Zeitungsarchiv beim BR. Da ist man früher einfach hingefahren.
Und wo sind da die neueren Artikel?
Die neueren Zeitungsartikel sind alle im Computer.
Und sonst nichts mehr auf Papier?
Gar nichts mehr. Seit 2001 nichts mehr auf Papier.
Alles danach gibt's nur noch digital. Für mich unerreichbar.
Mein Besuch im Archiv war aber trotzdem nicht ganz umsonst. Ich habe dort einen Kollegen getroffen, der kennt einen Arzt, der kennt sich ganz gut aus mit meinem Thema. Krank durch Handy und Internet.
Seine Praxis ist außerhalb von München. Ich brauche einen Dienstreiseantrag.
Und wie fülle ich jetzt einen Dienstreiseantrag aus? Ohne Computer? Hier haben wir eigentlich noch eine Schreibmaschine?
Herr Gutjahr, der Chef hat sie gesucht.
Ich will nicht wissen, wie viele Anrufe ich noch verpasst habe heute. Und E-Mails. Hoffentlich gab es da nichts Wichtiges.
Richard Gutjahr macht weiter mit seinem Selbstversuch. Später mehr über sein Offline-Leben. Ist ja eigentlich auch eine gute Anregung mal zum Selbstausprobieren, so in der Fastenzeit. Der Jäger Dersu Uzula lebte vor dem Netz. Und für ihn war das Leben ohne natürlich möglich und keinesfalls sinnlos. Dersu Uzula wurde Anfang des letzten Jahrhunderts zum Führer und Gefährten des russischen Geografen Wladimir Arsenjew bei seinen Forschungen in der Taiga zwischen Russland und China. Er ist uns eingefallen als jemand, dessen Wissen aus realen, sinnlichen Erfahrungen erwachsen ist, dem die Natur noch Geheimnisse anvertraut hat, die wir vielleicht heute gar nicht mehr wahrnehmen. Lernen wir ihn kennen. Dersu Uzula kommt aus dem Wald.
Plötzlich hoben die Pferde die Köpfe und spitzten die Ohren. Dann sanken sie aber gleich wieder in ihre Träume zurück. Am Anfang achteten wir nicht weiter darauf und unterhielten uns ein wenig. Als ich aber nach mehreren Minuten auf eine Frage keine Antwort von Alentjew erhielt, sah ich zu ihm hinüber. Er stand in abwartender Haltung, schirmte mit der Hand seine Augen vor dem Schein des Lagerfeuers und spähte in die Finsternis. »Was ist los?« fragte ich ihn. »Jemand kommt den Hang herab«, flüsterte er. Wir horchten beide, aber ringsum blieb es still, so still, wie es nur im Wald in einer kalten Herbstnacht sein kann. Doch jetzt rollten kleine Steinchen herab. »Wahrscheinlich ein Bär«, murmelte Alentjew und lud das Gewehr. »Lass das schießen, bin ein Mensch«, erklang aus dem Dunkel eine Stimme, und gleich darauf trat ein Mann an unser Feuer. »Guten Abend, Hauptmann«, wandte sich der sonderbare Ankömmling an mich. Er trug eine Jacke aus gegerbten Hirschleder und ebensolche Hosen. Den Kopf hatte er umwickelt, seine Füße steckten in Stiefeln aus weichem Leder. Auf dem Rücken hatte er einen großen Sack und in den Händen hielt er Knüppel und Stöcke und einen alten, langen Einzellader. Schließlich stellte er sein Gewehr an den Baum, nahm das Bündel von der Schulter, wischte sich mit dem Rockärmel den Schweiß vom Gesicht und setzte sich ans Feuer. Jetzt konnte ich ihn besser betrachten. Er schien ungefähr 45 Jahre alt zu sein, war nicht groß, doch stämmig und besaß offensichtlich ziemliche Körperkräfte. Seine Brust war gewölbt, die Hände kräftig, die Beine etwas krumm. Sein sonnenverbranntes Gesicht war typisch für die hier Ansässigen. Hervortretende Backenknochen, eine kleine Nase, die mongolisch geschnittenen Augen und ein breiter Mund mit starken Zähnen. Ein kleiner, dunkelblonder Schnurrbart säumte seine Oberlippe. Ein rötliches Bärtchen schmückte sein Kinn. Aber am bemerkenswertesten waren seine dunkelgrauen Augen. Sie blickten gelassen und ein wenig naiv, drückten Entschlossenheit, einen aufrechten Charakter und Gutmütigkeit aus.
Wladimir Arsenjew, der Tigerjäger der Su Usala, der entwickelt seine Qualitäten noch ganz undigital. In Deutschland sind die Offliner eine Minderheit, die Menschen, die gar nicht vernetzt sind. Deswegen braucht die Cebit auch nicht mehr viel Platz für das Internet. Es ist ja überall. Die Offliner werden immer weniger. In den skandinavischen Staaten und den Niederlanden sind schon an die 90% der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren regelmäßig online. In Spanien sind es deutlich weniger, aber sie nutzen das Internet teilweise viel intensiver. Reinhard Spiegel berichtet.
Die Vorstellung, der Spanier an sich säße in seiner kleinen Hütte irgendwo in Andalusien oder der Extremadura, umgeben von grunzenden Schweinen und fernab vom Rest der Welt. Diese Vorstellung mag zwar romantisch sein und pittoresk, aber sie ist doch ein Klischee, das immer weniger der Realität entspricht. Denn Spanier haben ein ausgeprägtes Kommunikationsbedürfnis und das befriedigen sie ausgesprochen gerne auch über weite Distanzen und mittels neuer Technologien, zum Beispiel in den sogenannten sozialen Netzen. Facebook hat fast doppelt so viele spanische Nutzer wie Deutsche. Und das, obwohl Deutschland umgekehrt fast doppelt so viele Einwohner hat. Auch bei Heranwachsenden stehen soziale Netze hoch im Kurs, zum Beispiel Twenty, das Pendant zu Schüler-VZ. Konservative Politiker, die vor den Gefahren des Internet warnen und schon mal eine Zugangsbeschränkung für Jugendliche ins Gespräch bringen, finden die Heranwachsenden deshalb ziemlich ätzend. Das ist doch Blödsinn. Wenn Jugendliche online gehen, dann hat doch nicht der Staat zu entscheiden, auf welche Seiten sie gehen dürfen und auf welche nicht. Das ist Sache der Eltern. Ich finde das total unnötig. Das ist eine Sache des Vertrauens der Eltern in die Kinder. Es sind aber nicht nur die Jungen, die online gehen. Spanien konnte sich bis vor kurzem rühmen, Heimat der ältesten Bloggerin der Welt zu sein. Maria Amelia López aus Muxia fing erst mit 95 an zu bloggen und wurde schnell eine Berühmtheit. Vielleicht auch, weil sie anfangs mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte wie viele andere in ihren kleinen Häuschen mit den Schweinen drumherum. Sie konnte zuerst nur über die normale Telefonleitung ins Netz, beklagte sich darüber bei Ministerpräsident Zapatero und der lud sie sogar in den Regierungssitz ein. Mal sehen, ob die Telefonica uns weiterhin hält oder ob wir jetzt den Breitbandanschluss kriegen. Ich wohne mit meinem Enkel in einem kleinen Dorf. 3 Kilometer weiter weg gibt es DSL, aber hier noch nicht. Den DSL-Anschluss hat Amelia López dann bekommen. Und wer noch immer keinen hat, der geht inzwischen per USB-Stick und UMTS ins Internet. Die Abdeckung ist gut, auch wenn es einzelne weiße Flecken gibt. Bloggen kann man also von überall und auch das machen die Spanier mit Begeisterung. Ob es die 55-jährige alleinerziehende Triathletin ist, die Strickrunde, die sich einmal in der Woche auch leibhaftig zum Plaudern trifft, oder, seit neuestem, der Präsident des FC Barcelona, der damit in bester Obama-Manier seinen erfolgreichen Wechsel in die Politik vorbereiten will. Willkommen auf meinem neuen Internetportal. Ich hoffe, es wird das unsere sein, deines und meines. Hier können wir über unsere Themen reden, über unser Land. Glücklicherweise machen es die neuen Technologien möglich, offen und direkt miteinander zu kommunizieren. Über 60% der Spanier nutzen täglich das Internet. Natürlich die jüngere Generation intensiver als die über 55-Jährigen. Aber das WWW gewinnt weiter an Bedeutung. Gerade ist eine Studie der Werbewirtschaft erschienen, wonach die Spanier inzwischen mehr Zeit im Internet als vor dem Fernseher verbringen. Im europäischen Ranking liegen sie bei der Internetnutzung auf Platz 5 mit durchschnittlich 3 Stunden pro Tag zu Hause und einer halben Stunde mit mobilen Geräten. Und die Regierung will das weiter steigern. Spanien ist ein Vorreiter bei der Einführung des digitalen Personalausweises mit eingebautem Chip und bei den Möglichkeiten, Behördengänge per Internet abzuwickeln oder zumindest vorzubereiten. Im vergangenen Herbst hat die Regierung das Programm Schule 2.0 gestartet. Mit 200 Millionen Euro sollen 15.000 elektronische Klassenzimmer mit digitalen Tafeln ausgestattet werden und Netbooks für Lehrer und Schüler der 5. Klassen bereitgestellt werden. Bildung und Gesundheitswesen, das sind Bereiche, in denen spanische Mittelständler mit Hard- und Software auch international erfolgreich sind. Und Regierungschef Zapatero ist stolz auf den Auftritt Spaniens bei der Cebit. Spaniens Entwicklungsstand ist sehr hoch und wir wollen unseren Fortschritt, unsere Innovationsfähigkeit und unser Engagement für die Zukunft mit ganz Europa teilen. Nur in einem Punkt bleibt Spanien bisher Internet-Entwicklungsland. E-Commerce ist praktisch ein Fremdwort. Fahrkarten und Flugtickets sind zwar problemlos über das Internet zu bekommen, Aber die spanische Filiale von eBay beispielsweise ist eher kümmerlich. Und wer nach Amazon ES surft, der bekommt die Auswahl zwischen der deutschen, französischen oder britischen Filiale. Auch wenn sie sich gerne im Internet tummeln, mit dem Einkauf im World Wide Web werden die Spanier nicht recht warm. Aber vielleicht kein Wunder, denn schließlich lässt sich im richtigen Laden immer noch ein kleines Schwätzchen halten.
Chatten ja, shoppen nein. Reinhard Spiegelhauer über die Internetnutzung der Spanier. Das ist ja nur ein kleiner digitaler Graben, der zwischen Deutschland und Spanien im Vergleich zu dem zwischen Afrika und Europa zum Beispiel oder zu manchen inländischen Gräben. Wo verläuft der digitale Graben in Deutschland? Dr. Nadja Kutscher, Professorin für soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule Aachen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie unterschiedlich nutzen denn Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und bildungsnahen Schichten das Internet?
In Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten zum Internet hat sich es weitgehend ausgeglichen. Auch da gibt es immer noch deutliche Unterschiede zwischen den Bildungsniveaus, die aber zunehmend abnehmen. Aber wir haben deutliche Unterschiede in der Nutzung des Internet, wenn die Jugendlichen im Internet sind. Und da unterscheidet sich die Nutzung deutlich entlang des Bildungshintergrunds. Das ist einer der Hauptfaktoren. Und wir können sagen, das, was sich da abbildet, ist so etwas wie eine Kompetenzkluft oder auch eine demokratische Kluft.
Wie genau zeigt sich das in der Nutzung? Also auf welchen Seiten befindet sich wer oder wo klickt sich jemand hin?
Also die Unterschiede sind natürlich nicht ausschließlich. Alle informieren sich irgendwie, alle kommunizieren auch, aber wir haben deutliche Tendenzen bei Jugendlichen mit formal niedrigerem Bildungshintergrund, dass die sich zwar auch informieren, aber längst nicht so differenziert wie beispielsweise Gymnasiasten und Gymnasiastinnen. Ihre Bandbreite der Nutzung ist auch nicht so stark ausgeprägt und sie nutzen vor allen Dingen unterhaltungs- und kommunikationsorientierte Angebote. Das hat natürlich auch seine Gründe.
Also Musik oder Spiele.
Zum Beispiel.
Wo finden sich die Teilnehmer der sozialen Netzwerke eher?
Auch da haben wir beide Gruppen vertreten, aber auch innerhalb der sozialen Netzwerke ist die Nutzung unterschiedlich. Also es gibt eben die Jugendlichen, die vor allen Dingen Fotos oder Musik rauf und runter laden. Das ist interessant, das ist kommunikationsorientiert, aber es ist jetzt nichts, was einen in Bezug auf Bildungskarrieren unbedingt weiterbringt oder gesellschaftlich sehr anerkannt und als wichtig erachtet wird. Und wir haben andere Jugendliche, die eben wieder eher formal höher gebildet sind, die sehr gezielt mit Informationen umgehen, die ihre Interessen organisieren, auch über diese Netzwerke. Und da spaltet sich selbst innerhalb dieser sozialen Netzwerke auch wieder die Gesellschaft auf.
Das ist ja ganz interessant, auch in Ergänzung zu dem, was Frau Wagner vorhin gesagt hat, dass sich in den sozialen Netzwerken die Kinder und Jugendliche meistens doch auch wieder in ihren Peergroups bewegen. Also wenig neue Kontakte entstehen und sich auch Hauptschüler, Gymnasiasten zum Beispiel da nicht unbedingt mischen. So wie Sie das beschreiben, setzt sich eigentlich da eine Trennung, eine Teilung der Gesellschaft im Internet fort und nicht umgekehrt, wie oft propagiert, dass die große Freiheit im Internet steckt, die dann auch eben allen den gleichen Zugang zu allem ermöglicht.
Ja, das kann man so bestätigen und ich denke, da liegt eine große bildungspolitische Aufgabe drin, darauf zu achten, dass diejenigen, die sozial benachteiligt sind, durch ihre Ressourcen nicht abgehängt werden.
Werden die vielleicht auch durch Unterschiede in der Medienkompetenz abgehängt?
Ja, häufig, wenn man von Medienkompetenz spricht, wird es als so eine individuelle Kompetenz betrachtet. Die hängt aber natürlich auch wieder von den Ressourcen ab. Und daher ist es so, wenn wir von Medienkompetenz sprechen, als eine Fähigkeit einer reflektierten Nutzung von Medien in Freizeit, in Schule, in Beruf und so weiter, geht es natürlich darum zu schauen, in welcher Lebenswelt leben Jugendliche, welche Unterstützung brauchen sie, um eine bessere Bildungsteilhabe oder auch gesellschaftliche Teilhabe über Internetnutzung realisieren zu können. Und dafür müssen wir eigentlich in allen Bereichen die medienpädagogische Grundbildung auch von Pädagoginnen und Pädagogen in Schule, in außerschulischen Einrichtungen, in der Elementarpädagogik, in der Arbeit mit Familien viel stärker stärken. Dazu gibt es unter anderem die Initiative Keine Bildung ohne Medien, die das versucht, stark nach vorne zu bringen.
Das heißt, man kann nicht sagen, Medienkompetenz, klar, also Rechner einschalten und so ungefähr technisch zurechtkommen, das können fast alle. Zugang haben ja auch sehr viele, gerade eben bei den Kindern. Kindern und Jugendlichen, aber diese Abteilung kritisch mit Inhalten umgehen und dann die Chancen zu erkennen, wo kann ich auch eine Teilhabe an Bildung oder demokratischen Prozessen im Internet finden, die ich vielleicht in der realen Welt nicht finde. Diese Medienkompetenz bleibt auch dann bei den bildungsfernen Schichten auf der Strecke?
Genau, und häufig wird versäumt, erstmal zu sehen, in welcher Welt leben diese Jugendlichen? Was sind ihre relevanten, ihre wichtigen Alltagskontexte, in denen man erstmal ihnen deutlich machen muss, was können sie eigentlich erreichen? Und von da aus kann man erst weitergehen und dann nochmal weiterführend Medienkompetenz mit kritisch-analytischen, zweckorientierten Angeboten weiterzuentwickeln.
Also nur so kommen wir da weiter von der Trennung auch im Internet. Dr. Nadja Kutscher, Professorin für Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule in Aachen, ganz herzlichen Dank. Heute geht man anders mit Informationen um. Stimmt das eigentlich? Früher hieß es, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Damit war dann das richtige Nachschlagewerk in der nächsten Bibliothek gemeint. Heute gilt der Grundsatz eigentlich noch genauso, nur leicht abgewandelt. Man muss nur wissen, wie man es aus dem Netz herausbekommt. Das Internet wird dabei immer mobiler und dass man einen Zugang zu Hause und einen im Büro hat, das zumindest ist normal. Viele haben dann auch noch den Laptop und das Handy für unterwegs. Solche Menschen können sich das Leben ohne Netz und doppelten Kommunikationsboden schon gar nicht mehr vorstellen. Der BR-Moderator Richard Gutjahr hat es trotzdem mal eine Woche ohne versucht. Hier der zweite Teil seines Erfahrungsberichts.
Mein zweiter Tag ohne Handy und Computer beginnt früher als geplant.
Vor der Arbeit muss ich heute noch einen Strafzettel bezahlen. Normalerweise mache ich so etwas ja immer online, bei meiner Direktbank.
Direktbanken haben keine Filialen. Dafür gibt es ein kostenloses Girokonto. Oft sogar mit Zinsen. Aber an mein Online-Konto komme ich diese Woche nicht ran. Also ab in eine richtige Bank.
Überweisungen für ein fremdes Konto machen die hier nicht. Zumindest nicht kostenlos. Dabei gehört man die Direktbank mit dieser Bank hier zusammen.
10 Euro Gebühr wollen die für eine Fremdüberweisung? Für einen Strafzettel von gerade mal 5 Euro gehe ich halt direkt zur Polizei und zahle bar.
Die Polizei nimmt kein Bargeld.
Verdammt, für 10 Uhr hatte ich eine Besprechung. Besser, ich rufe die Kollegen noch schnell an und sage, dass es später wird. Wo ist denn hier das nächste Telefon? So, und wo habe ich jetzt die Nummer? Wo ist denn jetzt hier das Telefonbuch?
Ja, guten Tag, ich bräuchte bitte eine Handynummer von...
Tag 2 von meinem Test hat noch gar nicht richtig angefangen. Da bin ich schon fertig mit den Nerven.
Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar.
The cold party is currently not reachable.
Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar.
Aber Richard Gutjahr hat noch nicht aufgegeben. Sein Selbstversuch geht noch weiter später bei uns. Ein Leben ohne Netz, möglich aber sinnlos, der Tag in HR2 Kultur. Den Tigerjäger Usala haben wir schon kennengelernt. Er verbringt sein Leben in der Natur, weiß, wie man Spuren liest, ohne Notebook oder GPS-Handy unterm Arm. Das hat der russische Geograf Wladimir Arsenjew bei seiner Expedition 1902 in der Taiga erlebt.
Was gibt's, fragte ich. Derso blieb stehen und erklärte, dass dieser Pfad nicht von Pferden, sondern nur von Menschen benutzt werde, dass er zu den Zobelfallen führe, dass vor einigen Tagen hier einer entlanggegangen sei, aller Wahrscheinlichkeit nach war es ein Chinese. Die Worte von Derso setzten uns in Erstaunen. Als er merkte, dass wir ihm nicht recht glauben wollten, rief er, »Was nicht verstehen, schaut selbst!« Und danach führte er solche Beweisgründe an, die unsere Zweifel sofort zerstreuten. Alles war so klar und einfach, dass ich mich selbst wunderte, wieso ich es nicht früher bemerkt hatte. Erstens waren auf dem Pfad nirgendwo Hufspuren zu sehen. Auch waren die Spitzen der Äste unversehrt. Unsere Pferde kamen nur mit Mühe durch und blieben immerfort mit den Riemen in den Ästen hängen. Der Pfad machte oft so scharfe Biegungen, dass die Pferde ihnen kaum folgen konnten und Umwege machen mussten. Über die Bäche waren Baumstämme gelegt. Nirgends führte eine Spur ins Wasser. All das bewies, dass der Pfad nicht für Reisen mit Saumtieren geeignet war. »Vor langer Zeit geht hier einer«, sprach Derso wie zu sich selbst. »War hier, dann hat es geregnet.« Und er rechnete nach, wann der letzte Regen gefallen war. Da begriff ich, dass Derso kein gewöhnlicher Mensch war. Vor mir stand ein erfahrener Fährtenleser, und unwillkürlich kamen mir die Helden aus den Lederstrumpferzählungen Coopers in den Sinn.
Der Tigerjäger, der so Usala von Wladimir Arsenjew. Arsenjew mehr von seiner Spurensuche später. Das Leben ohne Netz ist Vergangenheit, aber wie wird sich das Leben mit weiterentwickeln? Darüber sprechen wir gleich. Davor ein Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft. 2008 schrieb Sebastian Schaffert, mit dem ich gleich rede, dieses Szenario, das heute schon eigentlich nach Gegenwart klingt.
Ein Geschäftsreisender kommt wegen eines Meetings nach Salzburg. Er reist am Abend vorher an und würde gerne noch etwas essen gehen und danach eventuell noch eine Bar besuchen. Seinen Kalender verwaltet er mit Hilfe seines Mobiltelefons. Durch den GPS-Empfänger weiß das Mobiltelefon bereits, dass sich der Geschäftsreisende gerade in Salzburg befindet. Aufgrund der persönlichen Präferenzen sucht das Mobiltelefon zunächst nach einer traditionellen Gaststätte. Mithilfe von semantischen Technologien und der Ortsinformation kann das Telefon schließen, dass eine traditionelle Gaststätte eine Gaststätte ist, die typische Salzburger Küche anbietet. Um solche Gaststätten zu finden, fragt es unter anderem den von vielen Benutzern mit Inhalten und Bewertungen gefüllten Dienst TechIT an und entscheidet sich aufgrund der Benutzerempfehlungen für eine Gaststätte in Mülln. Nachdem es im Anschluss kein interessantes Abendprogramm gibt, stellt das Mobiltelefon automatisch mit Hilfe von Angeboten wie Wikitravel oder Heritage Alive eine Stadtführung zu interessanten Plätzen zusammen. Auf einer Karte im Display stellt das Mobiltelefon die Route zum Nachwandern dar. Vor dem Salzburger Dom informiert es den Geschäftsreisenden dann automatisch mit Hilfe der Informationen, die andere Benutzer auf Wikipedia eingestellt haben.
So hat sich Sebastian Schaffer 2008 die Zukunft des Internet vorgestellt. Wo liegt die weitere Zukunft des Internets? Dr. Sebastian Schaffer, Salzburg Research, Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg, ein IT-Forschungsinstitut und dort Leiter des Bereichs der Abteilung Wissens- und Medientechnologien. Guten Tag.
Grüß Gott.
Die Zukunft, die Sie 2008 da, wie eben gehört, prognostiziert haben, ist doch eigentlich heute da, oder?
Naja, teilweise ist es sicherlich da, aber in Teilen auch noch nicht. Also was fehlt, was weiterhin fehlt, ist die Verknüpfung von diesen ganzen Informationen.
Das heißt, die Möglichkeiten sind eigentlich da, aber technisch noch nicht umgesetzt?
Genau.
Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wenn wir nochmal jetzt von heute aus in die Zukunft schauen, wird dieses Allgegenwärtige des Internet, also das eben immer stärker, das auch auf den Telefonen, auf den Mobilfonen ist, noch deutlich zunehmen und vielleicht auch das Angebot immer persönlicher werden?
Also ich sehe da mehrere Entwicklungen. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben. Das ist, nennt man Ubiquitous Computing oder auch das Internet der Dinge, Objekte im physischen Raum immer stärker mit dem Internet verknüpft werden. Also zum Beispiel der oft zitierte Kühlschrank, der im Internet ist, oder was Interessantes ist, Geräte im Haushalt wie die Heizung oder die Jalousien, die sich automatisch anhand von Wetterinformationen einstellen, sodass die Heizung vorprogrammiert wird. Also das ist dieses Internet of Things. Und der zweite Trend ist sicherlich hin im Web 1.0 hatten wir verknüpfte Inhalte, jetzt im Web 2.0 die verknüpften Menschen. Und in Zukunft wird sicher ein Trend sein, dass auch Daten, die strukturiert sind, die von Sensoren kommen oder auch aus Datenbanken, stärker miteinander verknüpft werden über das Internet.
Wird auch Wissen, werden Informationen, ob man es Bildung nennen mag, lassen wir an der Stelle mal offen, auch vielleicht immer unabhängiger von einem physischen Standpunkt?
Das ist sicherlich auch ein Trend, der eigentlich schon im Wesentlichen stattgefunden hat und abgeschlossen ist. Das sind die, wenn man sich vorstellt, dass früher, wenn man nach einer Information gesucht hat, musste man in eine Bibliothek gehen, dort musste man in einem bestimmten Regal suchen. Möglicherweise hat die Bibliothek das Buch gar nicht lagernd gehabt, sondern man musste das bestellen. Heutzutage ist das alles viel einfacher, weil die Objekte nicht mehr an einen physischen Raum gebunden sind. Also weil die Informationen nicht mehr an einen physischen Raum gebunden sind. Insofern ist dort natürlich eine starke Erleichterung der Recherchemöglichkeiten da.
Jetzt haben wir eben gehört, dass das mit dem ja immer mehr Informationen kostenlos für immer mehr Menschen nicht so ganz funktioniert, sondern dass es eine deutliche Trennung bei der Nutzung gibt, dass eben bestimmte Schichten, bildungsferne Schichten, einfach andere Angebote nutzen als bildungsnah und dadurch nicht so die totale Demokratie herrscht im Prinzip. Würden Sie denn sehen, das verändert, das so sehen, dass es vielleicht auch eben gerade dieses Überangebot den Zugang und den Umgang mit Wissen und Informationen auch grundsätzlich verändert?
Also ich finde diese Diskussion schon seit langem sehr amüsant, weil genau die gleiche Fragestellung haben wir uns bei jeder Einführung eines neuen Mediums gestellt. Auch zum Buchdruck gibt es einen ganz bekannten Artikel von einem Schweizer Wissenschaftler, 1600, keine Ahnung, der gesagt hat, ob die Informationsflut nicht für den Menschen schädlich ist, die jetzt durch den Buchdruck entsteht. Und insofern ist das für mich eine Frage der Medienkompetenz, das ist ja vorhin auch schon angesprochen worden, und ich denke, dass sich diese Medienkompetenz auch entwickeln wird. Und natürlich führt das dazu, dass es einen Sprung gibt oder einen Abstand zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Schichten. Und ich denke, dass es eine Aufgabe der Politik und auch der Bildungseinrichtungen ist, dafür zu sorgen, dass dieser Abstand verringert wird.
Und das Internet an sich ist daran nicht schuld?
Das Internet per se ist daran nicht schuld. Das ist ein neues Medium, das ist sicher ein revolutionäres Medium, überhaupt keine Frage. Aber es ist auch nur ein neues Medium. Man darf das nicht überbewerten. Das ist genauso in der Qualität wie der Buchdruck oder auch wie die Einführung der Schrift. Aber auch nur so.
Kommen wir noch zu einem aktuellen Stichwort, Vorratsdatenspeicherung. Die Bundesregierung hatte ja den Telekommunikationsunternehmen vorgeschrieben, die Daten von Telefon, E-Mail und Internetverbindungen ein halbes Jahr lang zu speichern. Gleichzeitig warnt die Politik ja auch immer wieder die Verbraucher vor dem freiwilligen Hinterlassen von Informationen und Daten im Internet. Jetzt hat das Verfassungsgericht das Gesetz heute gekippt. Finden Sie das ärgerlich oder erfreulich?
Also das finde ich im höchsten Grade erfreulich, weil für mich diese Art von Gesetzen ein Zeichen dafür sind, dass bestimmte Schichten, vor allem die heutzutage noch in Entscheidungsfunktionen sind, noch sehr viel Abstand zu den Menschen haben, die tatsächlich mit dem Internet umgehen und sehr wenig Verständnis für die gesellschaftlichen Dinge, die im Internet stattfinden, haben. Und ich denke, dass da auch im Bereich der Politik Medienkompetenz gefragt ist. Man sagt immer, Jugendliche müssen mehr Medienkompetenz entwickeln. Ich finde, dass Politiker mehr Medienkompetenz entwickeln sollten.
Dr. Sebastian Schaffert von Salzburg Research, einem IT-Forschungs- und Entwicklungsinstitut in Salzburg, ganz herzlichen Dank. Ein Leben ohne Netz, möglich, aber sinnlos. Das können wir heute noch fragen. In wenigen Jahren schon könnte es, nach allem, was wir eben gehört haben, kaum mehr möglich sein, diese Frage zu stellen. Für manche ist das Leben ohne Netz heute schon kaum mehr möglich. Zum Beispiel für den BR-Kollegen Richard Gutjahr, an dessen Selbstversuch eine Woche ohne wir in dieser Sendung Anteil genommen haben. Inzwischen leidet Richard Gutjahr schon ganz ordentlich, obwohl er jetzt weiß, dass diese Pause von Handy und Internet gesundheitlich eigentlich von Nutzen sein kann. Schon einige Hürden hat er nehmen müssen. Sein Leben wurde zwangsläufig langsamer und umständlicher. Er geht in die letzte Etappe.
Heute muss ich nach Starnberg, einen Arzt interviewen zum Thema krank durch Handy und Internet. Das Auto ist in der Inspektion, dann eben S-Bahn. Wann die geht? Keine Ahnung. Der elektronische Fahrplan im Internet ist ja tabu für mich.
Willkommen bei der automatischen Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Sagen Sie zunächst, wo Sie abfahren wollen und wohin Sie reisen möchten.
München, Freimann, Starnberg.
Sie möchten also von Freimersheim in Rheinhessen nach Starnberg reisen?
Nein.
Sie möchten von München-Leim abfahren?
Nein. 3 Stunden bin ich unterwegs, von der Redaktion bis zur Praxis. 3 Stunden ohne Handy. Meine Rückrufliste wird immer länger. Dafür konnte ich mich im Zug noch auf das Interview vorbereiten.
Kann das Handy und der Computer, kann das krank machen?
Viele meiner Patienten klagen bei sehr vielen oder bei sehr häufigen Gebrauch von Computer oder von Handy über Beschwerden im Daumen- und Grundgelenk, im Handgelenk, im Ellenbogengelenk und auch im Halswirbelsäulenbereich mit Kopfschmerzen.
Sind das nur Einzelfälle oder nimmt das Ihrer Beobachtung nach zu?
Ich erlebe das in den letzten Jahren deutlich häufiger.
Gesundheitsprobleme wegen Handy und Internet. Immer mehr Patienten muss der Arzt deswegen krankschreiben. Vielleicht ganz gut, wenn ich mal eine Pause einlege.
Richard Gutja ist am Ende nicht nur seines Selbstversuchs, jetzt geht er wieder online. Ein Genuss war das nicht. Im Urlaub ist es das ja vielleicht schon eher, wenn man es schafft, so richtig abzuschalten, das Leben ohne Netz zu genießen. Der Tag in HR2 Kultur. Einfacher war das dann doch in den alten, unvernetzten Zeiten, zum Beispiel 1902 in der Taiga. Noch einmal versetzt der so Usala den russischen Geografen Wladimir Arsenjew in Erstaunen mit seiner Fähigkeit, die Natur zu deuten, Spuren zu lesen.
Ich ging voraus. Dersu folgte mir. Plötzlich überholte er mich in vollem Lauf und sah aufmerksam zu Boden. Erst jetzt bemerkte auch ich die menschlichen Spuren. Sie führten in die gleiche Richtung, in die auch wir gingen. »Wer ist hier gegangen?« fragte ich Dersu. »Ist ein kleiner Fuß. Solche Füße haben Russen nicht und auch nicht Chinesen oder Koreaner«, antwortete Dersu und fügte dann hinzu, »sind Schuhe von Leuten hier mit Spitze nach oben. Gingen erst vor kurzem hier. Werden ihn bald einholen.« Andere Zeichen, für mich völlig unsichtbar, eröffneten ihm, dass dieser Mensch ein Udechese auf der Jagd nach Zobeln war, einen Stock, eine Axt und ein Netz hatte und, dem Gang nach zu urteilen, ein junger Mensch war. Daraus, dass er geradewegs durch den Wald ging, schloss Dersu, dass der Udechese von der Jagd zurückkehrte und sich zu seinem Lager begab. Nach kurzer Beratung beschlossen wir, seinen Spuren zu folgen, zumal sie in die Richtung gingen, die wir ohnehin eingeschlagen hätten. So gingen wir eine Stunde weiter, bis Dersu plötzlich stehen blieb und sagte, dass es nach Rauch rieche. Tatsächlich stiegen wir 10 Minuten später zu einem Fluss hinab und erblickten hier eine kleine Hütte und daneben ein Feuer. Als wir bis auf 100 Schritte an die Hütte herangekommen waren, sprang aus ihr ein Mann heraus mit dem Gewehr in der Hand. Dersu rief ihn an, und der Udechese ließ uns überrascht näher kommen. Er nannte sich Janseli vom Nachtochu-Fluss. Soeben war er von der Jagd heimgekehrt und bereitete sich ein Mahl. Sein Rucksack lag auf der Erde, und daran waren ein Stock, ein Gewehr und eine Axt gelehnt. Mich interessierte nun doch, wieso Dersu wusste, dass Janseli ein Netz für Zobel mithaben musste. Er antwortete, er habe unterwegs einen abgeschnittenen Ebereschenzweig und daneben einen auf den Boden geworfenen Netzring gefunden. Es war ihm klar, dass der Zweig gebraucht wurde, um daraus einen neuen Ring zu flechten. Dersu fragte nun den Udechesen, ob er ein Zobelnetz habe. Dieser band schweigend den Rucksack auf und zeigte es uns. Tatsächlich war ein neuer Ring daran.
Diese Art von Bildung bleibt wertvoll. Der Tigerjäger, der so Usala von Wladimir Arsenjew. Aber wir leben in einer neuen Zeitrechnung mit einem anderen Umgang mit Zeit. Wie hat das Internet unsere Zeitwahrnehmung verändert? Karl-Heinz Geißler, Professor für Wirtschaftspädagogik und Zeitforscher, guten Tag.
Guten Tag, guten Abend.
Lässt das Internet uns anders ticken?
Ja, natürlich lässt es uns anders ticken. Es lässt uns gar nicht mehr ticken, sondern es gibt uns völlig frei vom Ticken der Uhr. Das heißt also, wir müssen selber uns so organisieren, wie auch immer, ob wir ticken oder rhythmisch leben oder wie auch immer. Aber das müssen wir selber jetzt entscheiden. Das ist eine Freiheit und gleichzeitig eine belastende Freiheit.
Kommt das dadurch, dass es nicht mehr so eine Form von linearer Zeit gibt, also ein stetiges Nacheinander, eine Kontinuität?
Ja, wenn Sie sich sozusagen das ein bisschen geometrisch vorstellen, wie wir mit Zeit umgehen, dann sind wir früher damit so mit Zeit umgegangen, dass sie quasi als Kreis immer wiederkehrte, wie das die Jahreszeiten ja tun. Und an der Natur haben wir uns orientiert und dann wurde die Zeit zur Linie. Das heißt, wir sind immer vorwärts geschritten. Fortschritt ist eine Erfindung sozusagen des 18. Jahrhunderts. Das heißt, wir sind wie auf einer Linie, auf einer stetig aufsteigenden Linie vorwärts geschritten. Und heute müssen sich die Zeit so vorstellen, dass wir immer Zugriff auf die Zeit nehmen, immer wieder neu entscheiden, wann greifen wir auf das Internet zum Beispiel zu, wann arbeiten wir, wann tun wir was, wann lassen wir das und so weiter. Und alles müssen wir sehr kleinteilig selber entscheiden. Wer könnte heute als geometrische Figur den Punkt nehmen? Das ist eine sogenannte Punktzeit. Wir schalten ein und schalten aus, wie wir das mit dem elektrischen Licht schon immer machen. Und wir fangen nicht an und hören auch nicht mehr auf.
Aber sehen Sie das doch nicht so kulturpessimistisch, Herr Geißler. Man könnte auch sagen, es ist nicht was, was uns unter Druck setzt, sondern es ist was, wo wir auch Zeitsouveränität gewinnen. Also selber entscheiden können, wann will ich meinen Urlaub buchen und wenn es halt mitten in der Nacht ist. Also mehr Freiheit bietet.
So ist es. Wenn das kulturpessimistisch klingt, dann ist es nicht richtig. Diese Freiheit, die wir bekommen, ist was durchaus Positives, die Freiheit, über Zeit zu entscheiden. Wir konnten noch nie so häufig und so viel und so umfangreich über Zeit entscheiden, wie wir das heute tun. Aber es stellt sich die Frage, wie regiert sich der Mensch selbst zeitlich? Das heißt, ist er denn überfordert oder nicht überfordert? Und das wird jetzt ausgetestet mit dem, was ihn auf Entscheidungen zukommt. Das heißt, er muss permanent entscheiden. Er kann nicht nur entscheiden, sondern er muss entscheiden. Das ist sozusagen eine Freiheit, die mit Zwang erkauft ist.
Es ist ja so, dass wir immer wieder dann auch im Internet oder in den Kommunikationsmöglichkeiten von Informationen, von Nachrichten angesprochen werden, nenne ich das mal. Also eine Information ploppt rein, ein Fenster geht auf, unaufgefordert. Ich habe in einem Artikel von einem Wissenschaftler gelesen, der das als Steinzeitreflex beschreibt, dieses instinktive Dorthinschauen. Also das haben wir in uns, dass da eine neue Information kommt, da guckt man erstmal hin, weil wir es so gelernt haben, dass jede neue Information unser Leben bedroht oder auch retten könnte. Das heißt, wir brauchen vielleicht eigentlich eine, so eine gewisse neue Entscheidungsfähigkeit auch im Rahmen der Medienkompetenz, über die wir in der Sendung heute schon gesprochen haben.
Das denke ich auch, aber das geht nur auf lange Dauer hin, denn die Evolution arbeitet nicht so schnell wie die Technologie. Die entwickeln nicht permanent ein neues Medium und damit auch neue Fähigkeiten, sondern die Evolution ist ganz langfristig zu sehen. Und das heißt, die Anpassungsleistung des Menschen an diese neuen Erfindungen kann nicht in kürzester Zeit geschehen. Es gibt oberflächlich ein paar Anpassungsmöglichkeiten, aber generell das Gehirn ändert sich nicht sehr stark in Tausenden von Jahren, sondern ganz, ganz langsam. Und wir müssen einfach sehen, welche Folgen auf uns zukommen. Und wie immer, wenn wir ein neues Medium einführen, ist es erstmal ein Experiment und wir sehen, wo es uns schadet und wo es uns nützt. Und meistens ist es so, dass es ein Kompromiss aus Schaden und Nutzen ist. Und wenn die Kosten, und da entscheidet dann die Wirtschaft, die Kosten höher werden als der Nutzen, dann lässt man es sein.
Könnte das denn im Sinne der Evolution dann entschieden werden? Also nur die, die diese Kompetenz haben, die das schaffen, auch dabei gesund zu bleiben, sich besser ein- und ausschalten können, Entscheidungen zu treffen, kommen durch?
Das wird immer im Sinne sozusagen der Evolution entschieden, nur auf anderem Niveau. Das heißt, als wir noch beschleunigt haben über Schnelligkeit und nicht wie heute über Gleichzeitigkeit, wie es das Internet ja macht, sind zum Beispiel die behindert gewesen, die langsam waren, die langsam gehen konnten. Heute bei der Arbeit am Internet spielt es überhaupt keine Rolle, wie langsam sie mit ihren Füßen sind. Das heißt, die haben plötzlich wieder gewisse Vorteile und andere haben wieder Nachteile, die zum Beispiel sehr konzentriert immer ihre Aufmerksamkeit ausrichten müssen und nicht permanent hinten her switchen können mit ihrer Aufmerksamkeit.
Haben denn die Digital Immigrants, also die, die eben jetzt erst im Erwachsenenalter damit in Berührung gekommen sind und reingewachsen sind, da überhaupt Chancen gegen die Digital Natives, also die, die quasi mit den digitalen Welten aufgewachsen sind?
Na, eher sind sie diejenigen, die quasi darunter eher leiden, weil sie sich umstellen müssen, umlernen müssen. Und Lernen ist immer ein aufwendiger Prozess und geschieht nie so, wenn sie es quasi einsozialisiert bekommen haben, mit der Muttermilch eingesogen haben. Die sind einfach perfekter. Deshalb sind die Menschen in der IT-Branche weitgehend sehr viel jünger als die in der Industriegesellschaft auf gleichem Niveau.
Wir werden sehen, wer überlebt. Karl-Heinz Geißler, Wirtschaftspädagoge und Zeitforscher, ganz herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Das war der Tag für heute. Digital zwar auch hörbar, aber noch geht alles nacheinander bei uns. Wenn Sie die digitale Welt stärker auch mit uns nutzen wollen, dann hören Sie doch HR2 im Internet, entweder als Livestream oder als Podcast unter hr2.de. Da können Sie nebenbei auch noch was anderes tun, wenn Sie schon so ein punktueller Typ sind. Oder Sie nutzen uns als Wellness. Dafür haben wir ja auch genügend Angebote, wie gleich nach dem Kulturtipp und den Nachrichten, die hörbar. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.